Die vorderen zwei reinkommen. Ich fühle mich hier so ein bisschen einsam. Da sind zum Glück ein paar. Aber kommt ruhig noch nach vorne, wer noch einen Sitzplatz braucht. Seid ihr nicht so weit weg. Genau, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc und ich darf heute mal wieder für uns predigen. Und möchte aber zu Beginn einfach noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir, dass wir dich erleben. Ich danke dir, dass du real bist, Herr, dass du der König der Könige bist, Herr, dass du der Herr der Herren bist, dass du über allem stehst und über allem thronst, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute mit Kraft kommst unter uns, Herr, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist, Herr. Ich bitte dich, dass du meine so menschlichen Worte füllst mit deiner göttlichen Kraft, Herr. Ich bitte dich, dass du wirkst in unseren Herzen, durch die Worte, die aus deinem Wort kommen, Herr. Ich bitte dich, dass dein Wort uns verändert, Herr. Dass du uns neu machst, Gott. Ich bitte dich, dass jeder hier heute Morgen dich erlebt, Herr. Begegnung mit dir erlebt, mit dem lebendigen Gott, mit dem König des Universums, Gott. Ich danke dir, dass du hier bist und dass wir das erleben dürfen, Vater. In deinem Namen. Amen. Ich möchte heute Morgen die Predigt anfangen mit einer Frage an euch. Und zwar, ihr dürft gerne dann eure Antworten einfach reinrufen. Meine Frage ist, was haben ein Soldat und ein Butler gemeinsam? Sie dienen, okay. Andere Antworten? Sie haben eine Uniform an. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, sie haben eine Uniform an. Sehr gut. Was noch? Müssen gehorsam sein. Sehr gut. Danke dafür. Auf den Punkt wollte ich nämlich hinaus. Die anderen sind natürlich auch richtig. Was ist entscheidend für einen Soldaten, für einen Butler, damit sie ihren Beruf, ihren Job ordnungsgemäß oder gut ausführen? Das ist ihre Bereitschaft, Befehle ihres Befehlshabers oder ihres Herrn auszuführen. Wieso stelle ich euch die Frage? Ich stelle euch die Frage, weil auch wir einen Befehlshaber haben, weil auch wir einen Herrn haben, nämlich Jesus Christus. Und wir genauso, damit wir unseren Job gut machen, wie ein Soldat oder wie ein Butler, Bereitschaft brauchen, seine Befehle auszuführen. Jetzt könnt ihr euch bestimmt schon denken, um welchen Befehl es heute gehen soll. Das ist jetzt nicht ganz so schwierig. Welchen Befehl haben wir bekommen? Ich habe es ganz leise irgendwo gehört. Matthäus 28, Vers 19. Der Missionsbefehl, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Ich finde das ganz spannend, ich finde es auch cool, dass in unserer deutschen Sprache auch so heißt, der Missionsbefehl. Ich bespreche so meine Predigten immer mit meiner Frau, mit der Chrissy, und die hat an so einem gewissen Punkt gesagt, du redest die ganze Zeit von Befehl, sag doch mal Auftrag, ist doch viel schöner. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht Auftrag sagen, weil es ist ein Auftrag, aber worum es mir geht, ist, es ist ein Befehl. Wir nennen es auch so den Missionsbefehl. Macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Nächste Frage an euch, diesmal mit Handzeichen. Wer von euch folgt diesem Befehl uneingeschränkt nach? Wow, sehr gut. Einen haben wir. Nee, sage ich nicht. Er ist so demütig, der will gar nicht, dass die anderen das wissen. Nee, tatsächlich glaube ich, dass die meisten von uns erleben, dass wir immer und immer wieder versagen bei diesem Versuch, diesem Befehl zu folgen. Und das spiegelt eure 99% Nichtmeldung da auch irgendwo wieder. Einige von euch wissen, ich habe vor 4 Wochen auf einer neuen Arbeitsstelle angefangen. Und ihr dürft jetzt mal schätzen, wie oft ich da schon jemanden von Jesus erzählt habe. Grobe Schätzung. Nein, ich lasse euch nicht. Ja, Justia, sehr gut. Nein, es ist eine Schande, aber tatsächlich hatte ich das Wort Jesus, ist mir jetzt bewusst geworden bei dieser Predigtvorbereitung, nicht einmal in meinem Mund gehabt in diesen 4 Wochen. Ich bin mir sicher, es gab Möglichkeiten. Im Endeffekt muss ich dazu sagen, habe ich diese Mission, diesen Missionsbefehl, den ich bekommen habe, nicht erfüllt. Ja, um es neudeutsch zu sagen, Mission failed. Ja. Und ich glaube, so geht es uns häufig. Vielleicht geht es dir sogar so, dass du sagst, diesen Befehl auszuführen, das ist für mich eine Mission impossible. Das ist für mich eine Mission, die ich gar nicht erfüllen kann. Ich kriege das einfach nicht hin. Ich schaffe es nicht, diesen Befehl auszuführen. Und vielleicht ist es tatsächlich eine Frage, die du dir oft stellst: Wie kann ich es schaffen, dem Missionsbefehl Folge zu leisten? Und ich habe eine relativ einfache Antwort für dich heute Morgen. Es ist möglich, weil Jesus dich verändert. Jesus verändert dich vom Verleugner zum Verkündiger. Das werdet ihr heute noch ganz häufig hören, diesen Satz. Nehmt ihn mit: Jesus verändert dich vom Verleugner zum Verkündiger. Wir sind momentan in der Predigtreihe Jesus-Begegnung und heute will ich mit euch das Leben des Apostel Petrus anschauen, wie er verändert wurde durch Begegnung mit Jesus. Petrus ist jemand, der viele Jesus-Begegnungen in seinem Leben erlebt hat. Es hat angefangen bei seiner Berufung beim Fischen am See. Dann hat er die Heilung seiner Schwiegermutter erlebt, die Speisung der 5000, die Stillung des Sturms, so ein bisschen ansatzweises Laufen auf dem Wasser, das letzte Abendmahl und so weiter und so fort und viele Dinge, die ich nicht genannt habe. Petrus ist Jesus in seinem Leben nicht nur einmal begegnet, nicht nur punktuell begegnet, sondern hat über viele Jahre regelmäßige Beziehung bzw. regelmäßige Begegnung mit Jesus erlebt. Und wir können in Petrus' Leben eine krasse Veränderung sehen oder viele Veränderungen sehen, und die entstanden sind durch diese Begegnungen mit Jesus. Und eine wollen wir uns anhand von zwei Bibelstellen heute genauer anschauen. Dazu lesen wir einmal Markus 14 und einmal Apostelgeschichte 2. Zu Markus 14, grob um euch das Setting zu geben, was ist gerade geschehen? Jesus hat das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Er ist mit ihnen in den Garten gegangen, ist dort verraten worden, ist gefangen genommen worden, abgeführt worden in den Palast vor den hohen Priester, um dort sozusagen gerichtet zu werden. Und da steigen wir in unserem Text, Markus 14, ab Vers 66 ein und lesen da: Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohepriesters, und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen: Dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal, da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Wir haben hier Petrus in der Geschichte, einen der engsten Freunde, einer der Jünger, die immer bei Jesus mit dabei waren, in jeder Situation, auch wenn Jesus nur ein paar bestimmte ausgewählt hat. Wir haben jemanden, der Jesus erlebt hat in seiner Macht und in seiner Kraft. Und wir sehen hier jemanden, der Jesus dreimal ganz explizit verleugnet. Unsere zweite Geschichte von Petrus lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 37. Und auch hier kurz zu dem Setting: Nachdem Jesus verhört wurde, verurteilt wurde, wurde er gekreuzigt, ist auferstanden, ist Petrus erschienen als Auferstandener, hat ihm gesagt, als er aufgefahren ist: Ich werde euch jemanden schicken, wartet so lange, bis ich euch den Heiligen Geist sende. Die Jünger warten, sind in Jerusalem warten, und es kommt dieser Tag, es kommt Pfingsten, wo der Heilige Geist über sie ausgegossen wird. Sie fangen an, in Sprachen zu reden, die alle Leute unterschiedlich, die dort sind, verstehen oder auch nicht verstehen. Es kommen viele eine große Menschenmenge zusammen, um dieses Spektakel irgendwie anzugucken. Und Petrus fängt an, der Jesus verleugnet hatte, fängt an, Jesus zu verkünden. Er predigt vor Tausenden von Menschen über Jesus Christus und was er getan hat. Und da steigen wir ein in Vers 37. Als sie aber das hörten, also als die Menge diese Predigt von Petrus hörte, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Also wurden der Gemeinde hinzugefügt 3000 Menschen, haben sich 3000 Menschen bekehrt zu Jesus Christus. Was ist das für eine krasse Veränderung, die Jesus hier in Petrus bewirkt hat? Petrus, der Jesus nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal verleugnet hat. Der steht ein paar Wochen später vor Tausenden von Menschen und predigt ihnen Jesus Christus, und 3000 Menschen an diesem Tag bekehren sich und lassen sich taufen. Ja, wir lesen mehrfach, er verleugnete, er verfluchte sich und schwor, dass er Jesus nicht kannte. Und dann lesen wir: Und noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das Evangelium. Was für eine Veränderung, die wir hier sehen. Aus Petrus, dem Zweifelnden, der im Wasser versinkt, aus Petrus, dem Ungläubigen, der von Jesus Satan genannt wird, aus Petrus, dem Gewalttätigen, der einen anderen Menschen mit einem Schwert angreift, aus Petrus, dem Verleugner, wird auf einmal Petrus, der Fels und das Oberhaupt der jungen Kirche, wird der Verkündiger an Pfingsten, wird der Apostel und Judenmissionar und später auch Missionar der Heiden, über den Jesus sagt: Weide meine Schafe. Aus dem Verleugner wird der Verkündiger. Aus dem Befehlsverweigerer wird der Befehlsbefolger. Und jetzt stell dir vor, so eine Veränderung wäre in deinem Leben möglich. Wenn da nicht stehen würde, Petrus vom Verleugner zum Verkündiger, sondern, klick, du vom Verleugner zum Verkündiger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich habe Jesus schon so viele unzählige Male in meinem Leben verleugnet. Vielleicht nicht so aktiv, wie das Petrus in dieser Situation gemacht hat, aber durch einfaches Mundhalten in Situationen, wo es vielleicht ganz entscheidend gewesen wäre, mal seinen Mund aufzumachen und Jesus als Herrn über meinem Leben zu bekennen. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es da solche Situationen? Wo brauchst du Veränderung, um Jesu Auftrag Folge zu leisten? Wo brauchst du Veränderung für deinen Unglauben, deine Zweifel, deine Charakterschwächen? Da möchte ich dir heute Morgen zusprechen: Veränderung ist möglich. Es ist eben keine Mission Impossible. Es ist nicht unmöglich, sondern Veränderung ist möglich. Aber wie ist diese Veränderung möglich? Was passierte zwischen diesen beiden Szenen, die wir uns angeschaut haben, in denen Petrus agiert? Was geschah zwischen Verleugnung und Verkündigung? Wie wurde eben aus dem Verleugner ein Verkündiger? Und ich fand es sehr cool, was dazwischen passiert ist. Es sind nämlich zwei Jesusbegegnungen, die Petrus erlebt hat. Eine an Ostern und eine an Pfingsten. Ja, erst ist Petrus dem auferstandenen Christus begegnet. Besser gesagt, der auferstandene Christus ist Petrus begegnet. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte: So wie er dreimal Jesus verleugnet hat, fragt ihn Jesus dreimal: Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und Petrus fängt fast an zu verzweifeln und sagt: Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und wahrscheinlich schwingt irgendwie mit: Ich weiß, ich hab's echt verkackt. Und Jesus antwortet in dieser Situation: Weide meine Schafe. Ich finde das so genial. Das ist diese erste Jesus-Begegnung, die Petrus nach seiner Verleugnung erlebt hat. Und es kam noch eine zweite dazu, nämlich an Pfingsten, als er vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Als das passiert ist, was Jesus vorausgesagt hat: Ich werde euch einen anderen Beistand geben, der bei euch bleibt. Und das hat er erlebt und das hat ihn frei gemacht. Und diese beiden Punkte, diese beiden Geschehnisse machen auch für uns heute Jesus-Begegnung überhaupt erst möglich. Ostern und Pfingsten. Ja, durch Jesu Tod und seine Auferstehung an Ostern ist für dich Gemeinschaft mit Gott überhaupt möglich, weil der Graben der Sünde, der dich und Gott eigentlich trennt, überwunden ist. Und wenn du dieses Geschenk der Gnade, das Gott dir anbietet, diese Vergebung deiner Sünden annimmst und Jesus Christus zu deinem Herrn über dein Leben machst, dann verspricht er dir diese zweite Jesus-Begegnung, die Petrus erlebt hat, dir nämlich auch seinen Heiligen Geist zu geben, der fortan bis in alle Ewigkeit in dir leben wird. Und der Jesus-Begegnung für dich auch schon hier auf dieser Welt möglich macht, wo es sonst nicht möglich ist. Wir können Jesus nicht so begegnen, wie es Petrus möglich war, mit ihm bei Wunder persönlich beizuwohnen, mit ihm zu essen oder ähnliches. Aber wir haben den anderen Beistand, der in uns lebt, der uns Jesus-Begegnung jeden Tag möglich macht. Wenn du also Veränderung brauchst, wenn du mit Zweifeln, wenn du mit Sünde, wenn du mit Hoffnungslosigkeit kämpfst, wenn du glaubst, du wirst es nie vom Verleugner zum Verkündiger schaffen, dann möchte ich dir echt zusagen, Jesus-Begegnung macht auch in deinem Leben Veränderung möglich. Jesus-Begegnung macht auch in deinem Leben Veränderung möglich. Ja, Jesus hat aus einem einfachen, cholerischen, verleugnenden Fischer einen geisterfüllten, wortgewandten Verkündiger und einen Leiter von Tausenden gemacht. Der hat eine Gemeinde geleitet von tausenden Menschen. Und wenn Jesus das mit Petrus geschafft hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann schafft er das auch bei dir. Jesus will dir begegnen, um dich zu verändern. Aber wie sieht so eine Jesus-Begegnung aus? Ich habe schon gesagt, so diese persönliche One-to-One-Jesus-Begegnung, wie Petrus sie in vielen Fällen erlebt hat, ist für uns jetzt nicht so möglich. Dazu leben wir in der falschen Zeit. Und vielleicht fragst du dich schon dann, wie kann ich mir so eine Jesus-Begegnung vorstellen? Es ist okay, dass wir über Jesus-Begegnung reden, aber was heißt Jesus-Begegnung für mich? Und ich möchte euch ein aktuelles Beispiel aus meinem Leben erzählen, wie ich Jesus-Begegnung erlebt habe. Wir waren vor 2 Wochen, Ostersonntag, waren wir hier bei unserer Osterandacht morgens, Osterfrühstück im Ostergottesdienst, und ich war irgendwie so da und irgendwie hat es in mir nichts bewirkt oder mich nicht berührt, mich nicht bewegt. Es hat sich keine Osterfreude, wie man so schön sagt, eingestellt. Wir sind nach Hause gefahren und ich habe das Chrissy, meiner Frau, erzählt, wie absolut absurd mir das Kreuz erschien. Ich saß hier an Ostern und ich habe über das Kreuz nachgedacht und habe gedacht, was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch, dass Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, Mensch wird, sich auspeitschen lässt, sich ans Kreuz schlagen lässt, den qualvollsten Tod aller Zeiten stirbt, für mich. Für mich Sünder. Ich habe gedacht, das ist absolut unwahrscheinlich. Warum sollte ein Gott, wenn es ihn gibt, das tun? Warum sollte er das tun? Ich saß da und ich habe gezweifelt. Macht es Sinn? Macht mein Glaube, wenn ich darüber nachdenke von außen, das macht doch überhaupt keinen Sinn, was ich da glaube. Ich habe mich gefragt, ob Jesus für mich wirklich existiert. Ist er für mich real? Kann ich Begegnung mit ihm haben? Ist das überhaupt möglich? Ja, und so war dieser Nachmittag, hat irgendwie so begonnen. Und Chrissy und ich haben dann am frühen Abend von diesem Ostersonntag eine für uns sehr, sehr traurige Nachricht erhalten, die uns erstmal so den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ja, es war für uns beide ein Schock. Aber das Krasse war, und das ist, ja, was ich erlebt habe, ich habe sofort gemerkt, als Chrissy mir diese Nachricht weitergegeben hat, habe ich gemerkt, wie Jesus da war. Ja, ich habe gemerkt, wie er mir trotz all meiner Zweifel begegnete, wie seine Liebe, sein Frieden und seine Hoffnung mich umgaben. Ja, auf einmal hat die Hoffnung des Kreuzes, die Auferstehung, die wir am Morgen gefeiert hatten, und das ewige Leben, das war auf einmal so real für mich, so relevant und so freudenspendend. Ja, mitten in diesem Leid, das wir erlebt haben oder erfahren haben, habe ich Jesus erlebt, ist er mir begegnet. Mitten im Leid ist auf einmal doch Osterfreude hervorgekommen. Jesus' Begegnung mag immer unterschiedlich aussehen. Das ist eine, die ich gerade für mich erlebt habe, wo ich aber gemerkt habe, es geht nicht darum, ich muss irgendwas tun. Ich muss irgendwas tun, um ihm zu begegnen, sondern meine Situation war, ich habe gezweifelt. Ich habe mich gefragt, Ostern, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Jesus' Begegnung, wie ist das möglich? Und auf einmal ist Jesus da und begegnet mir mehr, als ich es mir hätte vorstellen können. Ja, Jesus' Begegnung ist eine persönliche Begegnung. Ja, er begegnet uns genauso durch Gebet, er begegnet uns genauso durch sein Wort. Chrissy hat es diese Woche, glaube ich, mehrfach erlebt, durch ihren Bibellesepläne oder Tageslosungen, wo Gott Worte gesprochen hat, die in diese Situation reingepasst haben, wie die Faust aufs Auge. Aber um was es mir geht, ist, es ist nicht was tun, es ist nicht, ich muss irgendwas leisten, sondern Jesus' Begegnung ist persönliche Begegnung, ist Gemeinschaft mit ihm, ist Leben mit ihm, ist Beziehung mit ihm. Ja, ich habe nichts für diese Begegnung mit Jesus getan in diesem Moment, aber er wollte mir einfach begegnen. So wie bei Petrus am See. Petrus wollte gerade fischen und Jesus kommt und sagt, hey, folge du mir nach, und ist ihm begegnet. Jesus ist mir ganz persönlich begegnet, Jesus ist Petrus ganz persönlich begegnet und er will auch dir ganz persönlich begegnen. Vielleicht begegnet dir Jesus auch im Leid, vielleicht begegnet er dir in Freude, ich weiß es nicht. Aber egal wie, wenn Jesus dir begegnet, dann ist es was, was dich verändern wird. Stellen wir uns noch mal kurz Petrus vor in diesem Moment der Verleugnung. Sein Herr und König ist gefangen genommen worden, ist geschlagen worden, verhört worden und er weiß, worauf das hinausläuft. Ja, er weiß, sie kannten die Absichten derer, dass sie Jesus töten wollten. Petrus' Vorstellungen sind eigentlich wie Seifenblasen zerplatzt. Er hat diesen König erwartet, der Israel in die Freiheit führt. Und seine Vorstellungen waren ein bisschen anders, als wie das, wie es dann kam. Und ich glaube, als Jesus dann am Kreuz gestorben ist, war eigentlich jegliche Hoffnung verloren. Den, auf den du alles gesetzt hast, der ist tot. Aber das Geniale ist, dass die Geschichte dann nicht aufgehört hat. Dass Petrus' Verleugnung eben nicht das Ende seines Glaubens war, sondern dass ihm darauf Jesus Christus wieder begegnet ist, als Auferstandener. Und dann hat er Jesus' Begegnung wiedererlebt, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und diese beiden Begegnungen haben diese Veränderung in Petrus bewirkt. Eine Veränderung, die in Jesu Auftrag voller Freude und auch voller Leidensbereitschaft ausführen ließ. Er hat sich zu Herzen genommen, was Jesus gesagt hat, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Jesu Auferstehung und sein Geist bewirken in Petrus diese Verkündigung des Evangeliums. Diese Jesus-Begegnungen veränderten Petrus vom Verleugner zum Verkündiger. Und Jesus will auch dich verändern, so wie er Petrus verändert hat. Du bist auch ein Stein in seiner Kirche. Und er hat einen Auftrag für dich. Und sein Auftrag ist, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Mach alle Nationen zu meinen Jüngern. Jesus will auch dich vom Verleugner zum Verkündiger machen. Ja, das ist unsere Mission, alle Nationen zu seinen Jüngern zu machen. Darum, wie wir es schon vorhin gehört haben, sind einige, was weiß ich, wie viele tausende Kilometer weit weg, um Menschen von Jesu Liebe zu erzählen, von dem zu erzählen, was Jesus Christus für sie getan hat, was Jesus Christus für uns in unserem Leben bedeutet. Und vielleicht ruft Gott dich heute Morgen in die Mission, von der wir gehört haben, ob für einen Langzeiteinsatz, Kurzzeiteinsatz, ich weiß es nicht, an alle möglichen Orte der Welt. Schließ diese Möglichkeit nicht aus. Aber selbst wenn Gott sagt, hey, du hast hier einen Job, du sollst hier in Mannheim bleiben, hier ist dein Platz, dann frag dich trotzdem, wie kannst du diesem Missionsbefehl folgen, auch wenn das nicht die klassische Mission, sage ich mal, im Ausland ist. Ich habe euch ein paar Sachen aufgeschrieben, es ist eine unvollständige Liste, ein paar Ideen. Klick, klick, geht irgendwie gerade nicht. Zumindest bei mir nicht, bei euch auch nicht. Jetzt, sehr gut. Wie kann Mission praktisch auch hier vor Ort aussehen? Ich denke, das Erste und Banalste ist, bete für deine Familie, für deine Freunde, die Jesus nicht kennen. Bete für sie, damit sie Jesus-Begegnung haben und dann erzähl ihnen, was Jesus in deinem Leben tut. Bekenne das, verkündige ihnen das, damit sie durch dich Jesus-Begegnung haben. Zweite Möglichkeit, vielleicht ein bisschen herausfordernder für den einen oder anderen von uns. Schnapp dir einen Freund und mach einen Treasure Hunt. Was ist ein Treasure Hunt? Ein Treasure Hunt ist, du gehst auf einen Paradeplatz, also ich bin da jetzt nicht der Profi drin, aber ich erkläre euch das mal so kurz. Gehst auf einen Paradeplatz, ihr stellt euch hin oder habt vorher schon vielleicht einfach eine Zeit genommen zum Gebet, betet und fragt Gott, wen sollen wir ansprechen? Möchtest du uns ein Bild geben? Möchtest du uns eine Prophetie geben? Möchtest du uns das dreckigste, schmutzige Geheimnis von der Person jetzt sagen? Ich glaube, das wird nicht passieren, aber also das war jetzt nicht ernst. Aber frag Gott, was möchte er zu anderen durch euch sprechen? Und lasst euch benutzen, Leuten, die ihr vielleicht überhaupt nicht kennt, von Jesus Christus zu erzählen. Oder mach eine ganz praktische Sache, engagier dich in der sozialen Einrichtung und gib Jesu Liebe den Menschen weiter und komm durch diese Tätigkeit, die du machst, egal ob das in einem Flüchtlingsheim, in einem Hospiz, in einem Gefängnis ist, in einem Pflegeheim, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja? Wir haben eine Person in der Gemeinde, sie ist glaube ich heute nicht da, ich hoffe, es ist trotzdem cool, wenn ich es erzähle, die hatte die Idee, ihren Hund zu einem Therapiehund ausbilden zu lassen und mit diesem Hund Hospize oder in Palliativheime, auf Palliativstationen von Krankenhäusern zu gehen, um Menschen durch diese ganz praktische Tätigkeit Jesus-Begegnung erleben zu lassen. Und ich finde es eine geniale Idee. Ich finde es super, sowas zu machen, zu sagen, diese praktischen Dinge, die wir oft vielleicht nicht so als Mission im ersten Moment sehen, weil Mission ist immer nur irgendwo hinzugehen, weit, weit weg. Aber seid ermutigt, so dem Missionsbefehl zu folgen. Und viertens, ich denke, das ist heute offensichtlich, unterstützt unsere Missionare, von denen wir gehört haben, die schon draußen sind in der Welt, die das Evangelium weitergeben. Betet für die, unterstützt die finanziell. Besucht sie, ermutigt sie, schreibt ihnen Karten, schickt ihnen Päckchen, Skype mit ihnen, haltet einfach Kontakt, dass sie wissen, sie sind nicht vergessen, sondern sie sind Teil von unserer Familie, sind Teil von Haus des Herrn. Wir kriegen so oft Rückmeldungen, wie sie sich am meisten darüber freuen, dass sie von uns hören, dass wir nachfragen, dass sie Nachrichten bekommen, weil das so ermutigend für sie ist. Also folgt diesem Befehl, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Das ist der Befehl, den wir folgen sollen. Und warum ist es so wichtig, dass wir diesem Befehl Folge leisten? So wichtig, weil es mit Jesus eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt, nämlich ihm zu folgen oder ihn zu verachten. Und damit zusammenhängt Leben oder Tod. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und es gibt keinen anderen Weg zum Vater, denn durch mich. Ohne Jesus kein ewiges Leben. Und deshalb ist Begegnung mit Jesus so lebenswichtig. An anderer Stelle lesen wir in der Bibel, wo soll Glauben herkommen, wenn es keine Verkündigung des Wortes gibt? Wie soll lebensentscheidende, lebenswichtige Veränderung passieren, wenn keine Jesus-Begegnung stattfindet? Und deshalb ist es eben nicht egal, ob dein Umfeld, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Familie, ob sie, ist nicht egal für sie, ob sie Begegnung mit Jesus erleben. Jesus Christus möchte deinem Umfeld begegnen und er möchte es durch dich tun. Ja, wir können dann zwar nichts dafür tun, dass Leute sich für Jesus entscheiden, wenn sie ihm begegnen, aber wir können dafür sorgen, dass sie ihm begegnen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dich von Jesus verändern zu lassen. Weil Jesus möchte dich verändern. Jesus verändert dich vom Verleugner zum Verkündiger, damit andere Menschen lebensentscheidende Begegnung mit Jesus erfahren. Deshalb will Jesus dir begegnen. Deshalb möchte Jesus dich verändern vom Verleugner zum Verkündiger, damit andere lebensentscheidende Begegnung mit Jesus erfahren. Deshalb sind unsere Missionare draußen in der Welt und deshalb sind wir hier und sollen hier dem Missionsbefehl folgen. Wenn du jetzt heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte das wirklich, aber ich bin irgendwie immer noch an dem Punkt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich möchte dich wirklich einladen, wir werden gleich eine Zeit noch des Lobpreises haben. Geht nach hinten zu unseren Betern, lasst für euch beten, drückt Jesus aus, wie sehr ihr euch nach Veränderung sehnt, wie sehr ihr euch nach Begegnung mit ihm, dem lebendigen Gott, sehnt. Drückt ihm aus, dass ihr wollt, dass er euch von Verleugner zu Verkündiger verändert. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und bist Jesus noch nie begegnet. Aber vielleicht sitzt du auch da und sagst in diesen ganzen Fragezeichen, die du hast, sagst, aber irgendwie sehne ich mich doch nach Veränderung. Irgendwie will ich das auch haben, was Jesus mir schenken kann. Und dann möchte ich dich auch ermutigen, wage es wirklich heute Morgen, auch wenn es vielleicht das erste Mal ist, Jesus zu begegnen. Geh zu jemandem von unserem Gebetsteam, rede einfach mit ihm, bete mit ihm. Aber lass dich auf diese Begegnung mit Jesus ein. Lass diese Begegnung nicht an dir vorüberziehen. Und eins kann ich dir definitiv versprechen. Wenn du Jesus begegnest, dann wird es dein Leben verändern. Und es wird definitiv was sein, was du nicht bereuen wirst. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist, Gott, und dass du uns veränderst, Herr. Dass, wo wir versagen, wo für uns dein Auftrag so übermenschlich erscheint, so unmöglich, Gott, dass du uns veränderst, Herr. So wie du Petrus verändert hast, vom Verleugner zum Verkündiger, Herr, verändere du uns von Verleugnern zu Verkündigern. Dass dein Name groß gemacht wird in dieser Stadt, in diesem Land, in diesem Kontinent und auf der ganzen Welt, Gott. Ich bitte dich, Jesus, verändere uns durch Begegnung mit dir. Begegne du uns in Situationen, wo wir dich suchen und in Momenten, wo wir überhaupt nicht an dich denken, Gott. Ich danke dir, dass du uns begegnen willst, dass du jedem Einzelnen hier begegnen willst und dass du jeden Einzelnen ausrüsten willst, diesem Befehl, diesem Missionsbefehl Folge zu leisten, Gott. Wir wollen nicht nur unsere Missionare irgendwo weit weg haben und sagen, okay, ich unterstütze die finanziell und damit ist mein Missionsbefehl erfüllt, Herr, sondern wir wollen wirklich verändert werden, vom Verleugner zum Verkündiger, damit andere Menschen in unserem Umfeld lebensentscheidende Begegnung mit dir erleben können, Jesus. Amen.